Was assoziieren Leute mit dem Wort Nachhaltigkeit? Da kommt oftmals Verzicht, Verteuerung oder andere negativ konnotierte Begriffe. Wir haben es versäumt, Menschen für die grüne Transformation zu begeistern. Und wir haben eigentlich das Wissen für die grüne Transformation, wir haben die Technik, aber jede Transformation funktioniert auch nur mit Menschen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Changemaker, der Podcast mit frischen Perspektiven für Führungskräfte und alle, die die Welt verändern wollen. Mein Name ist Martin Oswald und ich bin heute an der HSG, der Hochschule St. Gallen, zu Gast. Sitze hier im Büro von Professorin Johanna Gollenhofer. Sie ist Expertin für Nachhaltigkeit und Marketing und hat ein sehr spannendes Buch herausgegeben mit dem Titel Das 60% Potenzial, mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Darüber reden wir heute. Hallo Johanna.
Schön, dass du hier bist.
Danke. Bist du ein optimistischer Mensch?
Ich würde schon sagen, dass ich ein optimistischer Mensch bin. Die Frage ist recht spannend, weil wir teilweise die Reaktion auf unser Buch bekommen haben, das ist ja so pessimistisch. Und wo ich sagen muss, nee, ich würde nicht sagen, dass unser Buch pessimistisch ist, aber es bietet halt eine relativ realitätsnahe Abbildung, wo wir in dem Moment stehen. Deshalb würde ich nicht sagen, dass es pessimistisch ist, sondern eher vielleicht, ja, pragmatisch.
Ich frage dich ja darum nach Optimismus, denn wenn man mit dem Blick auf die Welt sieht man, dass im Moment ganz viele grüne Themen eher negativ oder gar nicht in den Schlagzeilen sind. Beispielsweise Donald Trump ist als erste Amtshandlung mit den USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Die Grünen haben bei den deutschen Bundestagswahlen verloren und statt Windräder reden wir wieder über Atomkraftwerke. Wie ordnest du das ein?
Ehrlich gesagt wundert mich das Ganze nicht, weil das ist auch das, was wir in dem Buch beschreiben. Wir haben es versäumt, Menschen für die grüne Transformation zu begeistern. Und wir haben eigentlich das Wissen für die grüne Transformation, wir haben die Technik, aber jede Transformation funktioniert auch nur mit Menschen. Und was meine ich damit, dass wir sie nicht begeistert haben? Das sieht man zum Beispiel ganz klar, was assoziieren Leute mit dem Wort Nachhaltigkeit? Da kommt oftmals Verzicht, Verteuerung oder andere negativ konnotierte Begriffe. Und wenn wir Leute nicht für ein Thema begeistern, dann beschäftigen die sich auch nicht gerne damit. Und daraufhin haben wir auch dieses Buch so ein bisschen ausgerichtet. Wir müssen den Menschen in die Mitte stellen, weil wenn wir Manager und Managerinnen nicht mitnehmen, wenn wir Politiker und Politikerinnen nicht mitnehmen oder wenn wir dich und mich nicht mitnehmen, dann wird das auch nicht schnell genug mit der grünen Transformation.
Jetzt hast du gesagt, man hat es verpasst, die Leute zu begeistern. Ist da auch so ein bisschen ein Window of Opportunity an uns vorbeigegangen? Weil jetzt reden wir über Krieg, Migration, Altersvorsorge und viele weitere Themen, aber das eben die grünen Themen sind so ein bisschen verdrängt. Also ist das Momentum vorbei?
Ich hätte auch gar nicht unbedingt gesagt, wir haben vielleicht den Zeitpunkt verpasst. Aber wenn man sich auch mal anschaut, wie sah zum Beispiel schon seit Jahrzehnten Werbung für grüne, nachhaltige Produkte aus? Und da wurden einfach so ein paar grundlegende Regeln des Marketing eigentlich missachtet. Erstens wissen wir eigentlich, alle positive Kommunikation begeistert Menschen. Was sehen wir aber viel für nachhaltige Angebote? Negative Zukunftsszenarien, negative Zukunftsbilder. Was sehen wir auch des Weiteren noch in grüner Werbung? Oftmal Fakten und Zahlen. Mhm. Wir wissen aber im Marketing ganz genau, was mit Menschen klickt. Nicht Fakten und Zahlen, sondern Narrative und Geschichten.
Emotionen, oder?
Das, ja, oder auch Emotionen und positive Emotionen besonders. Und deshalb würde ich gar nicht unbedingt sagen, wir haben den Zeitpunkt verpasst, sondern ich beschreibe das teilweise so ein bisschen anders, sondern ich sage das ein bisschen plakativ gesagt, wir haben den Begriff Nachhaltigkeit leider auch heruntergewirtschaftet. Und das ist so weit gegangen, dass wir jetzt Menschen, wenn sie das hören, die denken sich, aber ich doch nicht. Soll ich zuerst der andere verändern? Oder ich kann doch eh nichts tun. Oder ist doch zu teuer. Oder wieso soll ich jetzt verzichten und du nicht? Ja, und so nimmt man Menschen nicht mit.
Also um das Narrativ der Nachhaltigkeit werden wir auf jeden Fall noch vertieft sprechen. Ich möchte dich ganz ein klein wenig besser kennenlernen noch. Wir beide sind für Fridays for Futures sind wir eigentlich zu alt. Aber wäre die junge Johanna als Kind mit auf die Straße gegangen, um sich für Umweltanliegen einzusetzen?
Definitiv. Also das war für mich schon so ein Punkt. Ich erinnere mich nicht viel in meiner Kindheit, aber ich weiß noch, wo ich im Auto saß und da bin ich an so einem Wald vorbeigefahren. Da dachte ich mir dran, oh, der arme Wald und wir verpesten die mit unserem Auto. Und was recht Spannendes bei mir passiert ist, auch noch meine Doktorarbeit, die war dann auch sehr noch stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und dann habe ich erstmal eine Pause genommen von der Nachhaltigkeit. Weil was ich damals schon während meinem Doktor gesehen habe, ich war dann viel auf diesen Weltverbesserforen und da dreht man sich auch immer so im Kreis, wie die Welt geht unter, sehr negativ und keine wirklich konkreten Lösungen.
Man müsste.
Und, ja. und der Eisbär, der auf der Scholle stirbt. Und das hat mich auch sehr stark demotiviert. Und ich habe dann nach meiner Doktorarbeit, macht man ja als Postdoc weiter, habe ich erstmal dieses Forschungsthema auch wirklich ruhen lassen, weil ich einfach keinen Zugang dazu gefunden habe. Ja. Ja, es war mir irgendwie verleidet. Und ich habe mir auch so, für mich war das immer so, ja, diese Idee, dass Menschen verzichten und übertrieben gesagt jetzt wieder in den Wald ziehen und weniger konsumieren. Das ist für mich ja eine Idee aus dem Reich der Fantasie. Also auch wenn man sich vom Psychologischen mal Menschen anschaut, wir tun uns ganz schwer mit Verzichten. Und dann haben wir noch die ganzen Nationen, die in ihrem Konsumniveau aufholen wollen. Den können wir auch nicht sagen, darfst du nicht. Und das war für mich dann auch so ein bisschen der Auslöser für das Buch, weil ich wollte eigentlich einen pragmatischen, praktikablen Zugang zu nachhaltigen Transformationen finden. Und ich hatte auch immer so das Gefühl, wir treffen so ein paar Grundannahmen, die leider einfach nicht zutreffend sind. Mhm. So zum Beispiel eine Grundannahme war immer dieses grüne Segment, oder wie nennen sie im Buch die Öko-Fans, das sind so 15-20%, das wächst. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, die grüne Revolution war schon in Deutschland in den 80er Jahren. Und da gab es schon die Öko-Fans, das sind jetzt heutzutage immer noch Öko-Fans. Ja. Aber die breite Masse, sind das jetzt plötzlich Öko-Fans geworden? Nein, also diese Annahme, das grüne Segment wächst, hat ja irgendwie nicht gestimmt.
Ja.
Haben wir so eine falsche Annahme getroffen. Oder auch diese andere Annahme, die wir immer aus Umfragen sozusagen herausziehen, wo uns immer 70% der Bevölkerung sagen, oh mein Gott, ja natürlich würde ich grüne Produkte kaufen.
Würde ich.
Das ist genau diese typische Attitude-Behavior-Gap. Man hat eine Einstellung, aber im Verhalten äußert die sich nicht. Und wenn ich im Supermarkt vor dem Regal stehe, dann greife ich halt doch vom konventionellen Produkt. Oder so eine andere Annahme, die ich auch ganz stark immer wieder in so Management-Meetings gesehen habe, wie, ja, aber wir haben doch in unserer Umfrage rausgefunden, dass Menschen bereit sind, mehr für grüne Produkte zu zahlen. Aber auch wieder typisch hypothetisch gestellte Frage, würden sie mehr dafür zahlen? Und wenn uns dann die Realität wieder einholt, dann tut das die breite Masse halt doch nicht. Und es gibt eine Gruppe, die ist bereit, ein Preispremium zu zahlen. Das sind die Öko-Fans, die wirklich grün im Herzen sind. Der Rest denkt sich, ja, Nachhaltigkeit ist gut und wichtig, aber ist mir zu teuer. Aber ich kaufe die Marke schon immer. Aber ich weiß gar nicht, was das nachhaltige Produkt ist, etc. Und unserer Ansicht nach müssen wir uns genau auf diese Gruppe konzentrieren. Weil die Öko-Fans, die haben wir schon längst überzeugt. Die haben wir mitgenommen. Das sind aber leider nur 15%. Die müssen wir nicht klar machen, wir brauchen die grüne Transformation. Dann gibt es auf dem anderen Extrem, die nennen wir die Ökomuffel. Die sagen, geht mich nichts an. Also da würde ich keine Argumentationszeit darauf verschenken. Aber die in der Mitte, die Menschen, die das kapiert haben, die sagen, hey, ich verstehe, wir haben ein Problem, aber an die müssen wir ran. Die müssen wir begeistern und die müssen dann die nachhaltige Transformation auch wirklich mittragen. Nur das haben wir leider so ein bisschen verpasst.
Und das sind genau, und das ist der Buchtitel deines Werks, oder? Das sind genau diese 60%, oder? Oder wie du es formuliert hast, das 60% Potenzial. Weil eben, du beschreibst unten 20% der Menschen sehr umweltbewusst, oben 20%, die sagen, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Zeugs, aber die breite Masse. Wenn wir von diesen 60% sprechen, was sind denn das für Menschen? Wer sind diese 60%?
Ja, wir haben dem natürlich einen relativ catchy Titel gegeben. Das 60% Potenzial war ehrlich unter uns gesagt, ich habe mir einfach mal Buchtitel davor angeschaut und meistens funktionieren Buchtitel ganz gut, die eine Nummer drin haben. So wie die Vier-Tages-Woche, das 60% Potenzial. Ja. Und was wir aber schon auch damit machen wollten, indem wir der Gruppe Namen geben, dass wir sozusagen Namen haben, um über sie zu reden. Weil davor wurde über diese Gruppe nicht geredet. Also eigentlich, man kann sich immer anschauen, worüber reden die Medien? Die Medien reden auf der einen Seite natürlich über die Klimaaktivisten Fridays for Future oder auf der anderen Seite über die Ökomuffel. Zum Beispiel in der Schweiz hört man ja oftmals wieder oder wird groß getitelt, Schweizer verpesten mit ihrem Privatjet die Umwelt. Aber über diese breite Masse, die ist ja fast so ein bisschen grau. Und wir hatten auch keinen Begriff für die, um über sie zu reden. Also wir wollten einfach erstmal dieser Gruppe einen Namen geben.
Gibt ja auch nicht so viele Schweizer, die einen Privatchat haben.
Eben, eigentlich gibt es nicht so viele, aber laut der Zeitung gibt es dann natürlich mehr. Und also haben wir der ganzen Gruppe mal einen Namen gegeben. Auch wenn wir anerkennen müssen, dass die Gruppe an sich natürlich sehr heterogen ist. Also sie können sich schon stark unterscheiden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Kontinuum. Manche sind mehr eher in der Ecke von Ökomuffeln, andere mehr in der Ecke von Ökofans.
Ich stelle mir immer so vor, dass sind die Leute, die sagen, ich kaufe im Supermarkt schon auch mal ein Bioprodukt.
Genau.
Aber ich fliege trotzdem gern mit dem Flieger an die Wärme.
Genau. Oder solche Leute. Oder die sagen im Supermarkt, hey, ich kaufe ab und zu Bio, aber morgen mal nicht Bio. die sind eher so ein bisschen pragmatisch veranlagt. Weißt du, ein Öko-Fan, der wird zum Beispiel vielleicht gar nicht in den normalen Supermarkt gehen, der geht ins Reformhaus und der kauft konsequent Bio.
Ja.
Die in der Mitte sind eher so ein bisschen pragmatisch. Oder man kann sich das auch schön unter dem Schlagwort Flexitarier verdeutlichen. Heute mal kein Fleisch, vollkommen fein. Morgen mal Fleisch, vollkommen fein. Und die sehen das nicht so dogmatisch. Die sehen, dass das ist vollkommen okay. Ich sehe das mal so, ich sehe das mal so. Aber da haben wir auch ein großes Potenzial, wenn wir die schaffen, die mitzukriegen. Weil verstanden haben sie das, dass wir was tun müssen. Wir müssen das eben nur auf eine attraktive Art und Weise machen. Und zum Beispiel, was man ja oft in der Politik hört, wie wir müssen für die grüne Transformation alle lernen zu verzichten.
Mhm.
Motiviert das wirklich den Menschen? Rein vom Psychologischen her? Das können wir eigentlich so beantworten, nein. Das wissen wir. Negative Kommunikation funktioniert längst nicht so gut.
Du sagst aber auch, wenn wir jetzt dieses durchaus diverse Verhalten dieser 60% so ein bisschen angucken, einmal Bio, aber dann doch fliegen und so weiter. Also du sagst natürlich auch, das reicht natürlich nicht, um irgendwie eine grüne Revolution zu starten. Und dann kommt das Thema Verzicht dann natürlich schon, oder? Dass man sagt, ja, es reicht nun eben nicht, halt nur aus der Region und Bio zu kaufen, sondern das gesamte Verhalten sollte sich irgendwo transformieren, oder?
Die Frage ist ja auch, was labeln wir als Verzicht? Wieso haben wir es denn geschafft, dass sich das Auto wie das Nonplusultra anfühlt und die Bahn wie der Verzicht? Mhm. Besonders in Deutschland. In der Schweiz sieht man das ja noch ein bisschen anders. Aber trotzdem, und das ist ja auch, wie wir ein Bild darüber konstruiert haben. Auto cool, Bahn uncool. Ist es wirklich faktisch ein Verzicht? Kann man debattieren, aber es ist auch so ein bisschen das Bild, was wir darüber geschaffen haben. Oder das ist ja auch, was wir geschaffen haben. Eine Tofu-Wurst kommt mit Verzicht auf Geschmack. Das sind ja einfach die Assoziationen, die geschaffen wurden. Secondhand ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Beispiel.
Das ist doch wieder cool, oder?
Genau. Aber das ist ja genau ein Mechanismus. Es wird ja nicht mehr Secondhand genannt, sondern Pre-Loved.
Pre-Loved.
Ja.
Was für ein schönes Wort.
Genau, und überleg mal, was dieser Begriff schon macht. Wie redest du plötzlich eigentlich über das nachhaltige Angebot? Secondhand, das hat jemand abgelegt, ja, und will es gar nicht mehr unbedingt.
Zweitrangige Ware.
Ja, oder? Zweitrangige Ware. Pre-Loved, das hat jemand anders davor geliebt,
ja,
validiert,
ja,
und deshalb kann ich es ja auch lieben. Also eine ganz andere Narrative, wie wir darüber reden. Nicht mehr so stark stigmatisiert, ich trage was, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Sondern ich trage was, weil es der andere schon geliebt hat und ich liebe es jetzt auch.
Aber das sind ja keine Begriffe, die von Marketing-Expertinnen wie dir erfunden und geprägt werden. Das setzt sich wahrscheinlich, ich vermute mal, irgendwo durch die sozialen Medien befeuert. Ist das so ein Trendbegriff, der dann irgendwie plötzlich zur Gattungsbezeichnung wird, oder?
Ja, ich würde schon sagen, das Marketing kann auch die Rolle spielen. Also man sieht das ja auch, große Marken spielen dann zum Beispiel auch mit Reloved und sowas. Das kann ja immer wieder aufgegriffen werden. Natürlich sind das schon Begriffe, die man auf kultureller, gesellschaftlicher Ebene sieht. Aber ich würde sagen, Marketing spielt definitiv eine Rolle da drin. Und deshalb haben wir dieses Buch auch geschrieben. Denn wer ist eigentlich besser dafür geeignet, Menschen für was zu begeistern? Besonders die breite Masse. Ist es die Supply Chain? Nein, nicht unbedingt. Ist es Finance? Ist es gute Leadership? Kann man auch nicht sagen. Aber Marketing hat es ja eigentlich verstanden.
Ja, in der Markenführung von,
ja,
Produkten.
Genau, wenn man einfach Produkte so attraktiv macht, dass Leute sie haben wollen. Es geht jetzt nicht darum, Produkte grüner darzustellen, als sie sind. Das ist Greenwashing. Mhm. Das sollte man auch nicht machen. Aber eigentlich wirklich, wir haben auch so ein bisschen gesagt, das Buch, als wir es geschrieben haben, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie die Rückkehr zu den Grundprinzipien des Marketings. Erstens, verstehe deine Zielgruppe. Und wenn du an die 60% ran willst, musst du erstmal anerkennen, die ticken halt anders als die Öko-Fans.
Die kann man auch nicht so einfach kennen und verstehen, weil sie sehr divers sind, hast du gesagt.
Sie sind sehr divers oder sie sind auch nicht bereit, ein Preispremium zu zahlen. Mhm. Sie verbinden Nachhaltigkeit mit einem negativen Bild. Da haben wir so 7 Customer Insights auch ausgearbeitet. Das ist ja eigentlich immer der erste Schritt im Marketing. Know your audience. Verstehe deine Zielgruppe. Und dann bearbeite sie geschickt. Und dann haben wir eben gesehen, in der Nachhaltigkeitskommunikation wurden oftmals so Prinzipien irgendwie vergessen. So aller, ja, es ist ja mein Baby und alle anderen werden mein Baby auch lieben. Und was man halt da in der Nachhaltigkeitskommunikation oftmals gesehen hat, negative faktische Kommunikation. Wir wissen im Marketing seit Dekaden, dass das nicht funktioniert. Und deshalb war das für uns auch so ein bisschen back to the basics. Versteht deine Zielgruppe, wenn du an die breite Masse ran willst, sie tickt anders als die Öko-Fans. Mach das mit positiven Bildern und mit Narrativen und nicht zu sehr mit Zahlen.
Aber
das
klingt gut den Menschen. Ist denn bereits das Wort Bio oder vegan negativ?
Also vegan ist nochmal schlechter als nachhaltig? Na, das kommt in unterschiedlichen Studien raus. Also wenn Menschen zum Beispiel das Wort vegan hören, dann denken sie, sie müssen auf Geschmack verzichten. Und ich erzähle auch immer gerne, ich mache immer gerne so ein bisschen den Test daheim mit meinem Partner. Wenn ich dann sage, hey Schatz, ich habe heute Abend was Veganes gekocht.
Dann beobachtest du seinen Gesichtsausdruck. Dann
beobachte ich seinen Gesichtsausdruck und es zittert fast so ein bisschen. Sein Gesicht fällt so ein bisschen auseinander, er reißt sich dann zusammen. Aber bei dem läuft genau das im Kopf ab, boah, das kann doch nicht schmecken.
Das wird sehr gesund sein.
Genau, das wird sehr gesund sein und eigentlich will er sich doch was gönnen. Er hatte doch einen schönen Arbeitstag und da verdient er doch ein Steak. Aber dass wir Essen mit einem Steak und Verdienen mit einem Steak verbinden, das ist ja kulturell geprägt. Also klar, es war nicht nur allein die Werbung, da hat man natürlich auch noch die Zeitungen dazu, aber das ist kulturell geprägt, was esse ich, wenn ich mir was gönne. Und es ist garantiert kein veganer Cookie, sondern eben Cookie. Und dass die Assoziationen mit dem Wort vegan kommen eigentlich sehr konsistent in unterschiedlichen Studien raus. Und ich sage auch immer so ein bisschen plakativ, willst du wenig verkaufen, schreib nachhaltig drauf. Willst du gar nicht verkaufen, schreib vegan drauf.
Außer bei diesen 20%, wo du gesagt hast, die sind sowieso überzeugt, die achten ja auch auf diese Labels, die wollen ein veganes Produkt kaufen.
Die wollen das und die gehen auch die extra Meile, um das zum Beispiel rauszufinden. Wir haben zum Beispiel auch das Beispiel Oreo im Buch. Und Oreos, das sind ja eigentlich, wenn man sich diese Kekse vorstellt, das sind so dunklere Kekse und in der Mitte ist so eine schöne, cremige Milchschicht.
Nur besonders frisch ist die bestimmt nicht.
Besonders frisch ist die bestimmt nicht. Und weißt du, was auch die ganzen Veganer wissen? Die Milchschicht ist vegan.
Okay.
Da schreibt Oreo nur einfach nicht ganz groß plakativ drauf, weil sie dann genau wissen, da denken sie sich wieder, schmeckt nicht.
Ja.
Also für die breite Masse. Also der Veganer weiß es, weil der dreht das Produkt hinten um. Es ist ein veganes Produkt in den meisten Ländern. Und der Mainstream-Konsument oder die 60% denken sich, oh, geile Milchcremeschicht, dann noch so ein bisschen Keks rum, ist ja super. Und ich bin relativ überzeugt, wenn wir jetzt da groß vegan draufschreiben würden, hätten die ein Umsatzproblem.
Aber was deine Beispiele zeigen, das ist tatsächlich, es geht ganz stark um die Wortwahl im Marketing. Und du sagst Bio, Vegan, nachhaltig schon ganz schwierig. Gibt es denn auf der anderen Seite eben so wie eine neue Erkenntnis, wo man sagt, mit welchen Worten kann man denn eben genau das tatsächlich oder faktisch Nachhaltige besser verkaufen?
Ja, wir sind da einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben uns wirklich nochmal angeschaut über verschiedene Industrien hinweg. Wieso kaufen Menschen ein Produkt? Und welche Kriterien stehen da sozusagen auf dem Siegertreppchen? Und da stehen die üblichen Verdächtigen drauf. Guter Preis, gute Qualität, passt zu meinem Lifestyle etc. Und Nachhaltigkeit kommt oftmals vor, aber meistens am Platz 5 oder 6.
Mhm.
Und deshalb haben wir auch gesagt, wenn ihr an die 60% ran wollt, weil die Öko-Fans, entweder habt ihr die schon oder sie sind nicht relevant für euch, weil durch die 60% können wir endlich mal auch in Skaleneffekte rein. Wenn ihr an die 60% ran wollt, müsst ihr euch darauf fokussieren, was für die relevant ist. Und das ist halt oftmals ihr eigener Vorteil zuerst und die Nachhaltigkeit fährt eigentlich hinten mit. Und dafür haben wir zum Beispiel auch dieses Bild des Tandems entwickelt für die Kommunikation, wo wir sagen, die Kaufkriterien, die für die 60% relevant sind, die müssen wirklich vorne mitfahren und wir setzen die Nachhaltigkeit nach hinten.
Okay.
Wir setzen aber nicht die Nachhaltigkeit nach hinten, ne, weil sie uns nicht wichtig ist, sondern weil sie uns wichtig ist, setzen wir sie nach hinten. So im idealen Fall, also wir hatten dann zum Beispiel auch das Beispiel von eBay Kleinanzeigen. Und mittlerweile heißt es nur noch Kleinanzeigen in Deutschland, Secondhand-Plattform. Und die schreiben nicht in ihren Werbeanzeigen, sei so nachhaltig und mach mit, sondern was schreiben die? Mach mit und du hast mehr Kohle in der Tasche. Und das ist halt immer noch die Hauptmotivation, wie du bei einer Secondhand-Plattform mitmachst für die breite Masse. Also sie haben was Nachhaltiges und es ist absolut kein Aufruf zum Greenwashing. Wir brauchen nachhaltige Angebote und Produkte. Ich würde mir nur ganz genau überlegen, in der Werbung, in der Kommunikation, wie spiele ich das und an wen kommuniziere ich das? Zum Beispiel auch ein Beispiel von VD hier, dem Outdoor-Hersteller, sitzt ja auch hier unten am Bodensee. Die haben eigentlich auch ein recht nachhaltiges Modell. Die können viel mit Kreislaufwirtschaft arbeiten. Die haben auch den Begriff Kreislaufwirtschaft abgetestet unter ihrer Kundengruppe. Denkst du, der wird verstanden?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Noch besser Cradle to Cradle.
Das ja, noch besser. Oder ich mache auch immer so den Test hier mit unseren Studierenden. Also und wir haben wirklich die Creme de la Creme hier. Die sind alle höchst motiviert, interessiert. Also entweder kriege ich keine Antwort oder komplett 10 unterschiedliche Definitionen, frage ich 10 Leute. Also die haben erstmal ihr Kundensegment gefragt, versteht ihr den? Nee, Kreislaufwirtschaft verstehen sie nicht, Cradle to Cradle natürlich auch nicht. Und dann haben sie sich mal überlegt, okay, welchen Begriff verstehen sie denn? Und die sind beim Begriff reparieren hängen geblieben.
Das verstehen alle.
Das versteht alle und jeder sieht sofort seinen Vorteil. Wenn ich was repariert oder repariert bekomme, dann muss ich nichts Neues kaufen und extra Geld dafür zahlen. Also
die Frage ist ja, wie es repariert wird. Und da ist der Begriff natürlich eigentlich wieder sehr, sehr unpräzise oder im Vergleich zur Kreislaufwirtschaft, die vielleicht dahinter steckt, oder?
Ja, aber der Begriff wird einfach verstanden von Leuten. Sie verstehen, was dahinter steht oder denken zumindest verstehen, was dahinter steht. Und heißt es jetzt, VD sagt sich, wir kommunizieren gar nicht mehr über die Kreislaufwirtschaft? Das auch nicht, weil sie genau wissen, sie haben in ihrer Kundschaft auch ein paar Öko-Fans. Die möchten mehr wissen über die Kreislaufwirtschaft. Also was die zum Beispiel machen, die bieten dezidierte Podcasts an, wo sich zum Beispiel der CMO hinsetzt und erklärt, was machen sie kreislaufwirtschaftmäßig. Das kann sich dann der Öko-Fan anhören. Der Öko-Fan kann sich auch auf der ganzen Webseite von denen durchklicken und sich weiter und weiter in die Kreislaufwirtschaft einlesen. Die 60%, die breite Masse, die hat am Wochenende aber was anderes vor. Die lesen sich da nicht ein, die hören auch nicht die Podcasts. Die entscheiden sich, die sehen ein Produkt, die schauen auf die Produktverpackung, ach, ist ja ein schönes Gelb und ist langlebig und reparieren. Und daraufhin entscheiden die. Also es ist absolut kein Aufruf zum Greenwashing. Es ist wichtig, dass wir nachhaltige Angebote und Produkte haben. Und da müssen wir uns halt ganz konkret überlegen, wann kommunizieren wir wen an was. Und auch nochmal perspektivisch gesehen, mich erinnert das immer so ein bisschen an die ganze Diskussion, die man früher auch im Marketing hatte. Früher hat man sich ja so ein bisschen differenziert, wie mein Produkt hat höhere Qualitätsstandards als dein Produkt. Mhm. Das war ja so ein bisschen zum Differenzieren. Irgendwo mal kamen dann die ganzen ISO-Normen und es wurde vielmehr zu so einem Hygienekriterium. Und ich kann mir gut vorstellen, klar, wir werden nie 100% nachhaltig sein, weil sie Nachhaltigkeitskriterien immer verschieben und wir sind auf dem Weg. Und das finde ich auch wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen. Keiner von uns kann 100% nachhaltig sein. Da sollten wir nicht zu streng zu uns sein und auch nicht zu Unternehmen.
Aber du glaubst, das wird wie zum Standard werden, der dann auch gar nicht mehr so aktiv kommuniziert werden muss?
Man sieht ja jetzt schon, was passiert. Das wird ja auch immer stärker reguliert. Also was du erfüllen musst. Und da musst du dich halt wirklich fragen, eine Kommunikation in der Werbung, zahlt sich das für dich aus? Erstens, viele Leute nehmen den Begriff gar nicht so positiv wahr oder sind verwirrt. Und zweitens, die große Frage ist ja, eigentlich kommunizierst du etwas, was dich differenziert. Und das heißt differenziert, du setzt dich von deinem Wettbewerber ab. Aber ich frage auch immer die ganzen Unternehmen, die wir treffen, die ganzen Manager und Managerinnen, nennen wir doch bitte mal einen Wettbewerber von euch, der nichts Nachhaltiges macht.
Du sagst, das ist gar kein Differenzierungsmerkmal mehr. Oder wenn es stärker reguliert wird, ist das wie einfach so gegeben?
Ja.
Und das Marketing stürzt sich dann eben auf andere Vorteile. Du hast mal diesen schönen Satz gesagt, wir müssen den Menschen Lust auf nachhaltige Produkte machen.
Ja.
Wenn ich jetzt aber nochmal an dein Beispiel der Kleinanzeigen zurückdenke, wo du einfach sagst, hey, bei uns sparst du Kohle, ist das ja ein eigentlich banales Argument. Geld sparen ist immer super. Ist das die Lust machen auf nachhaltige Produkte oder gibt's da noch andere Rezepte, um wirklich eben tatsächlich das Nachhaltige zu fördern?
Genau, einerseits könnte man genau diesen Ansatz nehmen, wo man sagt, eben eigentlich muss man sie mit den Hauptkaufkriterien catchen.
Ja.
Und das ist halt
Geld.
Sparen, Geld, ach, Qualität gibt's auch noch oder Fit zum Lifestyle oder sowas. Oder man muss sich schon überlegen, wie kann man denn ein ganzes neues Narrativ schaffen im Marketing? Wie kann man dann zum Beispiel wirklich über Secondhand reden als Pre-Loved? Wie könnte man auch endlich Bahnfahren sexy machen?
Also zumindest in der Schweiz kommt der Zug relativ pünktlich. Ich glaube, in Deutschland.
Der kommt pünktlich, aber kriegst du das gleiche Gefühl, wenn du in der Bahn sitzt, von Coolness wie im Auto? Wahrscheinlich noch nicht. Sonst hätte die ganze Marketingwerbung ja versagt.
Wobei ich jetzt beim Autofahren jetzt im ersten Moment gar nicht an die Coolness denke, sondern an Convenience. Ich überlege ja, wenn ich einen Termin beispielsweise in Zürich habe, komme ich da mit dem Auto durch, trotz Stau, den ich jeden Morgen da Höhe Winterthur haben würde, besser hin? Gibt es dann Parkplatz? Wie viel kostet das unter dem Strich? Oder ist der Zug nicht nur ökologischer, sondern führt mich auch schneller von A nach B?
Ja, da hat leider die BMW-Werbung Freude am Fahren bei dir noch nicht so gut funktioniert dann.
Doch, natürlich ist das ein tolles Gefühl. Aber wenn ich mit dem Auto doppelt so lang hätte und vor Ort einen sauteuren Parkplatz brauche, dann sind wir wieder beim Geldargument, oder? Geld und Zeit.
Geld und Zeit, das sind schon, also bin ich schon bei dir, das sind schon zwei Punkte, auf die es irgendwie wieder viel zurückgeht. Aber was wir eben auch gesagt haben, wir haben so ein bisschen uns angeschaut und die grüne Transformation ist das Gebot der Stunde. Und jeder muss sich ja so ein bisschen fragen, was kann er oder sie dazu beitragen? Und klar, wenn du jetzt eher mit einer naturwissenschaftlichen Brille darauf kommst, dann überlegst du natürlich, wie kann ich das Ganze technologisch lösen? Wie kann ich zum Beispiel wieder CO2 aus der Luft rauskriegen etc.? Und wir haben uns wirklich konkret die Frage gestellt, was kann denn Marketing jetzt beitragen? Besonders Marketing ist ja schon ziemlich unter Beschuss gekommen. Also weil Marketing wird ja auch oftmals so ein bisschen vorgeworfen, ihr kreiert Bedürfnisse, die im Endeffekt gar nicht da sind. Und das kann ich daher nur so bestätigen, das wird in der Theorie so unterrichtet, weil man sagt sich ja eigentlich so ein bisschen, hey, da ist der Kunde ist dumm und weiß gar nicht, was er will. Und ich zeig dir jetzt mal auf, alle zwei Jahre ein neues Smartphone.
Ja.
Das sind so diese latenten Bedürfnisse, die der Kunde nicht erkennt und die ich erschaffe mit Marketing. Und deshalb haben wir uns dann echt auch überlegt, ja, aber was kann denn Marketing beitragen? Und dann, du siehst hier vielleicht in den Boxen sind all diese Bücher drin, die schon bereits jetzt bezüglich nachhaltiges Marketing geschrieben wurde. Und die bin ich alle durchgegangen und da stand dann immer so drin, ja, nachhaltige Produkte herstellen, dann kann man die auch ein bisschen höher pricen, weil Kunden sind ja bereit, da irgendwie den Aufschlag zu zahlen. Und dann machst du noch ein grünes Plakat und zeigst du noch den Stern, den Eisbären und dann wird sich das Ding schon verkaufen. So in der Art wurde das wirklich beschrieben. Und ich habe das so gesehen und habe mir gedacht, ja, das stimmt doch überhaupt nicht mit den Zahlen überein. Nachhaltige Produkte hängen da noch komplett in der Nische. Also und diese Grundannahmen, die da getroffen werden, typische Attitude-Behavior-Gap, also was Leute in der Umfrage sagen und was sie machen, sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und dann haben wir, also ich mit meinem Co-Autor Jan Pechmann, wir haben dann wirklich darüber, was können wir denn jetzt im Marketing machen? Können wir eigentlich wirklich nur den Konsum weiter anfachen oder weiter erzählen, Leute werden Preispremium dafür zahlen, was schon längst widerlegt ist? Und unsere Lösung ist eben, worin ist Marketing stark? In Menschen zu begeistern. Und das haben wir dann auch immer mehr gesehen, dass Leute einfach von der grünen Transformation nicht begeistert sind. Aber für andere Sachen haben sie groß begeistert. Also wir haben es ja selbst geschafft, im Marketing sehr plakativ jetzt wieder gesagt, sie fürs Rauchen zu begeistern. Weil Rauchen ist ja nicht gesundheitsschädigend, sondern das steht für Freiheit.
Ja, das fand ich schon immer eine sehr absurde.
Ja, aber ich meine, das illustriert ja mal auch diese Macht, die man hat.
Ja, ist natürlich so.
Und wir haben uns gesagt, wieso setzen wir das denn nicht dafür ein, dass wenn Leute sich grüne Transformation auch hören, sich denken, ich will dabei sein und nicht, ich werde gezwungen, dabei zu sein.
Aber Johanna, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich verstehe den Ansatz total, wir müssen die Leute für dieses Thema begeistern. Mit dem Beispiel, ich hänge noch bei diesem Beispiel Kleinanzeigen, wo du aber gesagt hast, dass das Thema, dass das auch nachhaltig ist, ist auf dem Rücksitz. Es schwingt irgendwo mit, aber das Hauptargument ist der Preis, das Geld sparen, oder? Ein Argument, das jetzt auch nicht neu ist. Also wie konkret kann ich mit einem Produkt, ob das jetzt ein Schokoriegel, ein Auto oder Zugfahren ist, hingehen und sagen, wir machen jetzt Marketing, das eigentlich das Ziel hat, die Leute für die Nachhaltigkeit zu begeistern. Ich interpretiere deine Aussage immer ein bisschen so, macht das gar nicht.
Ja.
Weil es nicht funktioniert. Über Nachhaltigkeit Marketing zu machen, hast du bewiesen mit deinem Buch, den ganzen Studien, funktioniert nicht.
Ich hätte gesagt, eben, wir haben jetzt gerade über Kleinanzeigen geredet, das ist so ein bisschen, ich nenne das immer so ein bisschen die Strategie des trojanischen Pferdes. Also du lockst sie mit was anderem rein, also du sagst ihnen, ach, du kannst Geld sparen und dann nebenbei ist es nachhaltig. Und deshalb, da sagen wir wirklich, ein Weg, und du hast ja unterschiedliche Möglichkeiten, also ein Weg ist einfach, Menschen zu einer Verhaltensveränderung zu kriegen und Nachhaltigkeit einfach nur mitfahren zu lassen. Wie auch bei dem Oreo-Beispiel. Das ist vegan, aber es interessiert sie auch nicht. Aber es ist doch schön, wenn sie ein nachhaltiges Produkt kaufen, auch wenn sie es gar nicht wissen. Ist doch schon mal gut.
Also wäre beim Zug das beste Argument zu sagen, du bist schneller vor Ort als mit dem Auto.
Genau.
Dass das nebenbei noch nachhaltig ist, ist schön und nett, aber das muss man nicht kommunizieren.
Das wäre ein Ansatzpunkt. Oder du sagst eben und sagst, okay, ich gehe auf eine ganz andere Narrative rein und ich mache das Zugfahren so sexy wie das Autofahren. Also einmal wäre es wirklich dieses neue Narrativ zu schaffen. Ich mache es wirklich sexy, das ganze Ding, oder ich lasse es weg.
Das heißt, in dem Fall müsste auch das Produkt deutlich attraktiver werden. Wir denken irgendwie an Onboard, Entertainment, Massagestühle, keine Ahnung, was es im Zug noch alles bräuchte. Aber dann geht es auch darum, das Produkt deutlich besser zu machen.
Genau, müsste man halt erstmal rausfinden, weil was wir auch im Buch gesagt haben, erstmal kapieren, was wollen denn wirklich die 60%? Und nicht so in diesem hypothetischen Bereich, was ist es wirklich? Und dieses was ist es wirklich, ich glaube, wir haben es jetzt auch immer schon so ein bisschen besprochen, oftmals kommt es einfach zurück auf diese Hauptkriterien, die seit Jahrzehnten gibt, seit Jahrhunderten, die schon immer da waren. Ja. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, es ist convenient, es ist pünktlich und daran wird man auch nicht rütteln können. Also es kann ja auch nicht sein, dass die Bahn unpünktlich fährt und dafür darf ich zwei Movies schauen. Das wird sich rausreißen. Also diese Hauptsachen, die muss man schon sozusagen unter Kontrolle haben. Wir haben auch an einer Stelle im Buch gesagt, Die Qualität von nachhaltigen Produkten muss hoch, weil was man oftmals erlebt, vegane Ersatzprodukte schmecken oftmals noch schlechter. Mhm. Da sind Menschen natürlich die breite Masse nicht bereit dafür. Der Öko-Fan sagt gerne, ja, ich esse auch Tofu-Würstchen mit viel Ketchup, schmecken die? Die breite Masse sagt, nein, der Geschmack muss stimmen. Es ist auch nicht okay, wenn ein nachhaltiges T-Shirt mehr abfärbt. Die Qualität muss auf ein vergleichbares Level. Und der Preis muss aber auch runter. Der Preis muss auch auf ein vergleichbares Level wie das konventionelle Angebot. Und was du ja auch oftmals noch siehst, ist, Hafermilch kostet mehr als normale Milch. Klar kannst du sagen, liegt an Subventionen. In Deutschland liegt es teilweise noch an der Steuer. Aber wenn wir uns da jetzt mal fragen, kriegen wir so wirklich die Leute, dass sie fürs nachhaltige Produkt, wo sie nicht unbedingt den Mehrwert sehen, auch noch mehr zahlen müssen? Wahrscheinlich nicht. Ob jetzt hierfür zum Beispiel für diese Fragestellung wirklich der Ball beim Marketing liegt, weiß ich nicht. Da muss man den vielleicht eher über die Politik lösen, dass man sagt, okay, geringere Mehrwertsteuer zum Beispiel für nachhaltige Produkte, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Aber wir haben einfach mal dieses Grundproblem geschrieben, die 60%, das heißt, die breite Masse ist nicht bereit, auf Qualität zu verzichten, nur weil Nachhaltigkeit draufsteht, und ist auch nicht bereit, mehr zu zahlen, nur weil Nachhaltigkeit draufsteht.
Und der Preispunkt ist ganz spannend. Ich habe bei der Recherche für dieses Gespräch eine Information gefunden, dass zwischen 2018 und 2022 der Marktanteil von Bio-Lebensmitteln in der Schweiz von 9,9 auf 11,2% gestiegen ist. Also vernichtend marginal. Kleiner Anstieg. Doch, das ist der entscheidende Punkt. Die Inflation, die wir gesamtwirtschaftlich ein Stück weit erleben, hat vielen Konsumentinnen und Konsumenten die Lust auf Bio verdorben. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass der Preis die wichtigste Barriere für die Kundschaft ist. Das ist genau, was du sagst, oder? Also wenn dann das Bioprodukt auch noch teurer ist und man muss ein bisschen aufs Portemonnaie gucken, ja, dann greift man sofort zum Apfel oder zur Banane nebenan, die günstiger ist. Also da sind wir ja auch...
Und das ist
sehr banal, oder?
Eigentlich ist es sehr banal, aber wenn du echt nochmal in die ganzen Marktforschungsstudien schaust, da kommen teilweise Aussagen zusammen, ja, unsere Leute, die wir befragt haben, sind bereit, bis zu 50% Preisaufschläge zu zahlen. Und das ist einfach so, was uns so ein bisschen geprägt hat. Wir haben wirklich teilweise Fehlannahmen getroffen, wie das grüne Segment wird wachsen, wie Menschen sind bereit, einen Premiumpreisaufschlag zu zahlen und Menschen sind bereit, auf Qualität für Nachhaltigkeit zu verzichten. Und nein, das sind sie nicht. Und das sollte ich jetzt nicht pessimistisch anhören, sondern das ist eher realistisch, wo ich sage, hey, ich schaue auf den Menschen nicht als Pessimist, sondern ich bin eigentlich 100% Optimistin. Aber das ist ein realistischer Blick auf den Menschen und wie wir gepolt sind in unserem Kopf, ist halt, wir stellen meistens zuerst die Frage, what's in it for me? Und das muss erfüllt sein. Und wenn es nebenbei noch für den Planeten gut ist, dann schön und gut. Aber die wenigsten von uns schaffen es, ihr Ego so weit rauszuziehen und zuerst die Frage zu stellen, was wird denn der Welt am besten tun und nicht mir.
Was muss denn deiner Meinung nach in den nächsten Jahren passieren, dass diese grüne Transformation trotzdem gelingt?
Das ist, man sieht jetzt natürlich auch, manche Medien reden ja schon von so einer, bisschen so einer im Englischen Sustainability Recession. Also war jetzt gerade
Rezession,
ja, eine Rezession
der Nachhaltigkeit.
Genau, es wächst gerade nicht mehr, es wird gerade stark depriorisiert, weil einfach andere Begriffe oder andere Themen sehr stark im Vordergrund gerutscht sind, also wie Inflation, Krieg etc., wirtschaftliche, also Beschwerden oder Probleme, die man auch wirklich hat. Und das sieht man beim Endkonsumenten, der teilweise durch die Inflation, besonders in Deutschland, einfach wirklich weniger Geld zur Verfügung hat. Und das sieht man natürlich auch einfach bei Unternehmen. Und ich denke, was wir jetzt wirklich brauchen, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig zu erreichen. Das sieht man ja auch immer, wie Menschen denken und wie unsere Gehirne gepolt sind. Wir sind sehr gut im Kurzfristigdenken. Deshalb fällt es uns ja auch allen so schwer, uns gesund zu ernähren. Dabei wissen wir genau, mit 65 holt es uns ein. Oder deshalb fällt es uns auch so schwer, auf unsere Altersvorsorge zu sparen. Den Effekt kennen wir alle. Und das ist ein ähnlicher Effekt bei Nachhaltigkeit. Also uns ist es schon klar, langfristig wird sich natürlich auszahlen.
Natürlich. Nur sehen wir das heute noch nicht.
Wir sehen es jetzt noch nicht und auch wie unser Gehirn halt so ein bisschen gewired ist, wir schauen halt da sehr kurzfristig. Und ich denke, und da sehe ich auch so ein bisschen uns als Universität in der Pflicht, also wir müssen, und es ist jetzt eigentlich auch wieder nichts Neues, aber wir müssen weg von diesem kurzfristigen zum langfristigen Denken. Und wie schafft man das dann zum Beispiel, dass auch der CMO oder der CEO auch wirklich langfristig denkt? Das fängt ja an mit Incentivierung über Boni, können die zum Beispiel über einen längeren Zeitraum ausgezahlt werden und nicht einfach nur, was hast du in diesen 2 Jahren irgendwie auch wirklich erreicht? Und ich denke gar nicht, dass man so radikal sein muss, da kommen auch immer wieder Vorschläge, wir stellen jetzt unser ganzes Wirtschaftssystem um. Das ist wahrscheinlich genauso wie eine Fantasie. Wir ziehen jetzt alle in den Wald und wir konsumieren nicht mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall ein paar Schritte in die Richtung nehmen. Mehr zum Beispiel mit nachhaltigen KPIs arbeiten. Was wird irgendwie auch wirklich incentiviert etc. Und wir müssen dranbleiben. Weil wir haben halt immer die Tendenz, das langfristig von uns wegzuschieben und im Hier und Jetzt. Und immer die Tendenz, auf uns zu denken, what's in it for me wieder.
Du hast jetzt gerade die Rolle der Wirtschaft angesprochen, aber dieses langfristige Denken müsste man ja auch von der Politik erwarten dürfen, weil ja mit Blick auf diese 60% der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin eben zu wenig Anreize sieht, jetzt für heute und morgen das eigene Verhalten anzupassen. Also müssen sich möglicherweise die Rahmenbedingungen um uns
Ich denke alle. Also, und das meinte ich ja auch so, man muss sich immer fragen, wie kann man selber beitragen? Und jeder hat einen Spielball vor sich liegen. Und jeder hat halt einen anderen Spielball vor sich liegen. Und Nachhaltigkeit ist ja eine systemische Herausforderung, deshalb braucht es auch eine systemische Lösung. Deshalb würde ich mich was können die Medien beisteuern? Was ist der Spielball, den die treten können? Was kann Marketing beisteuern? Was kann Leadership beisteuern? Was kann die Politik beisteuern? Was können Lokalpolitiker beisteuern? Und dass sich da jeder einfach nochmal verdeutlicht, was ist es, das ich tun kann, anstatt zu sagen, soll doch die Politik lösen oder sollen doch die anderen lösen. Weil im Endeffekt, wir brauchen eine systemische Lösung, wo alle irgendwas an ihren Ecken tun.
Du hast zu Beginn des Gesprächs gesagt, du bist eigentlich ein optimistischer Mensch.
Ja.
Gibt es bei dem Thema auch persönlich Momente des Zweifelns, wo du glaubst oder wo du denkst, dass irgendwie kriegen wir das in dieser Generation nicht mehr hin?
Ja, manchmal erwische ich mich schon dabei. Das ist, oder manchmal auch, wenn du wieder irgendwelchen Argumentationen folgst oder wenn du merkst, da hat sich ja seit 10 Jahren nichts getan. Aber es gibt dann doch immer wieder Momente, wo man schon sieht, da hat sich schon auch einiges getan. Und oftmals nimmt man das halt nicht so wahr, das gibt einem dann auch wieder Hoffnung. Aber ich denke, aufgeben ist jetzt auch nicht, was man tun sollte. Man muss ja auch positiv bleiben, sonst nimmt man die Menschen auch nicht mit. Also ein negatives Thema, da schmeißt sich kaum jemand drauf. Damit beschäftigen wir uns einfach nicht gerne. Und das ist deshalb, wieso ich das auch als unsere beste Chance sehe. Positiv zu bleiben und Schritt für Schritt vorwärts gehen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Johanna, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, danke, dass du da warst.
Das war die neueste Folge von Changemaker. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge reden wir über das Thema, wo im Moment niemand dran vorbeikommt, nämlich künstliche Intelligenz. Ein Gespräch mit einem Experten, Sven Roos, über Chancen und Risiken und wie man persönlich, aber auch als Unternehmen mit diesen gewaltigen Veränderungen am besten umgehen können. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder einschaltest.